Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei einer weiteren Folge zu Strafrecht.at Reloaded, unserem Podcast, mit der ersten einer Reihe von Folgen zu Klartext Strafrecht STEOP. Also zum Anfängerstoff im Strafrecht. Wir machen ein paar kurze Beiträge dazu. Ich bin Ingeborg Zerbes und ich bin hier bei der Aufnahme mit meiner Mitarbeiterin Vicky Roman.
Hallo.
Und wie immer an den Reglern, an der Aussteuerung und am Video, Sarah Obino.
Hallo bei RT Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Heute soll es darum gehen, um den Einstieg ins Strafrecht. Was ist Strafrecht? Was kann Strafrecht? Wozu ist Strafrecht da? Und was kann Strafrecht vielleicht auch mit Menschen machen, in Abgrenzung zu anderen Rechtsgebieten? Und dann werden wir uns hinwenden zum Fallaufbau, also zu Prüfungsaufbau über den Tatbestand, das ein oder andere sagen. Ja, was ist Strafrecht? Sie müssen daran denken, Strafrecht wird oft verwechselt mit der Rechtsordnung an sich. Also es gibt hunderttausende Regulierungen, in denen wir uns befinden. Im Zivilrecht, im Verwaltungsrecht, in Verträgen, in Erlässen und so weiter, in Verordnungen. Wir finden eine Vielzahl von Rechtsnormen in unserem Leben. Unser Leben ist geradezu durchreguliert. Beim Falschparken, auch beim Richtigparken übrigens, beim Straßenverkehr, beim Schreiben einer Prüfungsarbeit, bei Kauf von Zeitungen etc. Überall betreten Sie die Rechtsordnung, wenn Sie aus dem Haus gehen. Und selbst wenn Sie im Haus gehen, sind Sie entweder Eigentümerin oder Mieterin Ihrer Wohnung. Ja, und Strafrecht ist ein winziger kleiner Teil, schafft keine eigenen Pflichten und Verbote, sondern knüpft daran an, wenn ein ganz schwerwiegender Verstoß gegen eine dieser zuerst geschilderten, skizzierten Normen passiert ist. Strafrecht behandelt also nur schwere Verstöße gegen besonders hochwertige Rechtsgüter. Und diese Verstöße als solche und auch die Rechtsgüter sind in anderen Rechtsgebieten, im Verwaltungsrecht, im Zivilrecht vorgegeben. Strafrecht knüpft also dann an, wenn ein Teil der Rechtsordnung massiv missachtet wurde. Und was sind jetzt, und was ist die Konsequenz aus Strafrecht? Warum ist es eine so ein kleines, ausgewähltes Gebiet von schwerwiegendsten Rechtsverstößen gegen hochwertige Rechtsgüter? Weil das Strafrecht letzten Endes, wenn man vor einem Richter steht, einer Richterin steht, schon allein das, noch bevor man verurteilt wird, beinhaltet das Strafrecht, also allein der Verdacht eines so schwerwiegenden Verstoßes, ein Stigma. Das macht was mit Menschen. Das ist das Aussprechen, dann in der Verurteilung jedenfalls, eines Unwerturteils über die Tat. Es ist nicht bloß Schadenersatz, dass ich den Schaden, den ich verursacht habe, ausgleichen muss. Es ist nicht nur eine verwaltungsrechtliche Buße, dass ich, wenn ich falsch parke, bei Rot über die Kreuzung fahre, ohne dass was passiert ist dabei, eine Buße bezahlen muss. Es ist mehr als das. Man kommt zu einer Verurteilung, ist nachher vorbestraft, muss vielleicht sogar eine Freiheitsstrafe antreten oder eine Geldstrafe antreten und ist schwerwiegend belastet am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, sogar vielleicht eben in seiner eigenen persönlichen Freiheit, wenn das ein schweres Delikt ist und eine hohe Strafe ausgesprochen wird. Und dieses Strafrecht, das also mit den Menschen derartiges macht, ein derartiges Stigma vermittelt, das darf natürlich in einem Rechtsstaat, in einem freiheitlich orientierten Rechtsstaat, nur für ganz, ganz seltene Ausnahmefälle greifen. Und diese seltenen Ausnahmefälle sind eben die schwerwiegendsten Verstöße gegen hochwertige Rechtsgüter.
Jetzt stellt sich aber die Frage, welche Aufgabe das Strafrecht eigentlich hat und wie so unfassbar schwere Eingriffe in die Freiheit der Menschen als Strafe eben gerechtfertigt oder legitimiert werden. Das Strafrecht hat prinzipiell mal zwei große Aufgaben, nämlich erstens die Spezialprävention und zweitens die Generalprävention. Die Spezialprävention soll einen individuellen Täter davon abhalten, weitere Straftaten zu begehen oder diese Taten weiter auszuführen. Während die Generalprävention die Geltung einer verletzten Verbotsnorm noch mal zusätzlich bekräftigt und das Rechtsbewusstsein der Allgemeinheit einfach verfestigt. Also dass die Mensch, dass die Gesellschaft prinzipiell mal davon abgehalten wird, überhaupt eine Straftat zu begehen, eben weil sie sieht anhand anderer Beispiele, anhand individueller Täter, was für Konsequenzen das mit sich haben kann.
Punkt 1 und gleich eine kleine Ergänzung dazu. Es geht auch darum, dass bei so einem schweren Verstoß, der im Strafrecht verankert ist, ja, und mit einer Strafdrohung versehen wird, dass bei einem so einem schweren Verstoß gezeigt wird der Gesellschaft, der Staat reagiert. Wenn der nämlich nicht reagieren würde und einen Mord unverfolgt lassen würde oder eine Vergewaltigung unverfolgt lassen würde, auch einen Diebstahl etc., was würde passieren? Die Gesellschaft würde sich selber wehren. Es wäre also ein Schritt in die Lynchjustiz, könnte man sagen, wenn der Staat hier reaktionslos bleibt. Und das Strafrecht soll eben diese übertretene Norm, den Wert, der dahinter steht, verstärken.
Was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass man vor allem bei diesen beiden Aufgaben auch das sogenannte Schuldprinzip beachten muss. Das bedeutet, dass die Strafe wirklich nur gegen einen Täter verhängt werden darf, wenn diese Straftat ihm persönlich zum Vorwurf gemacht werden kann. Also wenn er wirklich schuldhaft gehandelt hat in dieser Aufgabe und diese Schuld und vor allem dieses Ausmaß der Schuld ist dann später auch die Grundlage für die Strafbemessung, also in welchem Rahmen dann die Strafe verhängt wird.
Genau, weil benutzen, eine Person zu benutzen, damit etwas passiert, ein Mittel zum Zweck, das würde nicht genügen. Und auch wenn die Strafe den Zweck hat, von Spezial- und Generalprävention, von Normverstärkung, alles, was wir vorher gesagt haben, so ist sie noch nicht legitimiert bei Tätern, sage ich ja, die in Wahrheit nichts dafür können. Das ist das Schuldprinzip. Also nur für einen Täter ist das legitim, der im Sinn der Schuld vorwerfbares Verhalten gesetzt hat. Das ist ganz wichtig und gehört bereits bei den Strafzwecken mitgedacht als eine Grundlage. Kein Strafzweck ist mehr die Vergeltung. Die Vergeltung ist nicht mehr eine Idee des Strafrechts, sondern es geht darum,
vielleicht einfach weiteren Straftaten vorzubeugen.
Nur darum geht es. Also wir haben einen rationalen Zweck, die Vergeltung, das wollte ich sagen. Ja? Wir haben einen rationalen Strafzweck und keinen irrationalen Strafzweck oder einen emotionalen Strafzweck einer Vergeltung. Mag sein, dass die Opfer diesen Vergeltungsgedanken in sich tragen. Der Staat ist dafür eben nicht zuständig, sondern der ist für Prävention, für mehr Sicherheit im Land zuständig, für Normbekräftigung, für die Sicherung der Freiheit letzten Endes. Alle anderen, wenn derjenige, der die Freiheit einer Person eingeschränkt hat durch eine straffreie Handlung, indem derjenige zur Verantwortung gezogen wird. Wir haben gesagt, schwere Verstöße gegen hochwertige Rechtsgüter. Das kann man natürlich nicht einfach, wenn ein Übergriff oder ein schwerer Verstoß passiert ist, nicht einfach feststellen im Nachhinein. Damit Strafrecht das Verhalten der Menschen bestimmen kann, muss es, und das zeichnet Strafrecht aus im Vergleich zu anderen Rechtsgebieten, deswegen ist Strafrecht in besonders hohem Ausmaß einem Legalitätsprinzip verpflichtet, niemand darf für eine Handlung bestraft werden, die nicht schon zur Zeit ihrer Begehung mit Strafe bedroht war. Das heißt, wenn jemand sich verhalten hat und nachdem er ein Verhalten gesetzt hat, kommt die Gesellschaft zu dem Schluss, dieses Verhalten sollte strafbar sein, dann genügt das nicht. Damit er nämlich eine Strafnorm in sein Verhaltenskonzept einbauen kann, muss sie bestehen, bevor man handelt. Das Strafrecht hat also, anders als andere Rechtsgebiete, erstens ein Rückwirkungsverbot einer Strafnorm, Punkt 1, und zweitens das sogenannte Analogieverbot zulasten des Täters. Vergleichen Sie das mit dem Zivilrecht, da operieren Sie dauernd mit Analogien. Sollen sie machen. Beim Strafrecht geht das nicht. Warum? Es muss jedem von vornherein im Zeitpunkt seiner Handlung klar sein, das geht nicht.
Allerdings muss man auch hier beachten, dass eine Analogie unter Umständen schon möglich ist, aber nur zugunsten des Täters. Also zum Beispiel, wenn Entschuldigungs- oder Rechtfertigungsgründe ausgeweitet werden, aber es darf eben nicht negativ zu einem Nachteil des Täters führen.
Genau, es darf die Strafbarkeit nicht ausdehnen. Ja. Das ist es. Es darf sie einschränken, da kann ich auch analoge Rechtfertigungsgründe finden, aber es darf die Strafe nicht begründen oder ausdehnen. Also es muss ein Delikt im sogenannten besonderen Teil des Strafrechts beschrieben sein. Es muss das strafbare Verhalten beschrieben sein. Nur dann, das ist sozusagen der Ausgangspunkt, nur dann kann eine Person, die sich entsprechend verhalten hat, strafbar sein. Und Achtung, sie kann nur dann strafbar sein, wenn sie auch, und das ist wiederum im Strafrecht allgemeiner Teil geregelt, alle dort vorgesehenen weiteren Voraussetzungen der Strafbarkeit erfüllt. Das heißt, wir haben einen allgemeinen Teil im Strafgesetzbuch und einen besonderen Teil. Im allgemeinen Teil sind die allgemeinen Voraussetzungen der Strafbarkeit, im besonderen Teil steht ab Paragraph 75 genau das strafbare Verhalten gelistet. Es beginnt mit Mord, das merkt sich, glaube ich, jeder. Und dann geht es weiter mit den Individualrechtsgütern, mit den Vermögensdelikten. Es geht weiter mit den Delikten gegen die Freiheit. Nein, die kommen noch vor den Vermögensdelikten, das ist jetzt egal. Und so weiter. Also alle unsere individuellen Werte sind im Strafrecht dann abgedeckt in einzelnen Delikten. Und dann gibt es einen zweiten Teil des besonderen Teils, die Delikte gegen die Allgemeinheit. Auf die gehen wir aber jetzt gar nicht ein. Wir kümmern uns jetzt einmal, wie prüft man eigentlich, ob strafbares Verhalten vorliegt?
Jedes Delikt beginnt einmal mit einer menschlichen Handlung oder mit einem Unterlassen. Hier muss man aber auch wieder beachten, dass nicht jedes menschliche Handeln strafbar ist, sondern es braucht zwei Voraussetzungen dafür. Erstens, die Handlung muss vom menschlichen Willen beherrschbar sein. Also beispielsweise Reflexbewegungen wie Niesen oder während dem Schlafen jemanden, keine Ahnung, vielleicht ein blaues Auge schlagen, die sind nicht von unserem Willen beherrschbar und können somit kein strafbares Verhalten bilden. Und zweitens, die strafbare Handlung muss alle Voraussetzungen der Strafbarkeit, die im Delikt normiert sind, erfüllen.
Genau, die im Delikt normiert sind, und da übernehme ich wieder, im Delikt normiert ist einmal der Tatbestand. Im Delikt normiert, also in der Deliktsbeschreibung, also wer einen anderen tötet, das ist jetzt das Delikt zum Beispiel, das ist die Deliktsbeschreibung. Wer einen anderen tötet, ist wegen Mordes strafbar mit einer sehr hohen Strafdrohung, 10 bis 20 Jahre oder lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen. Es müssen, damit jemand strafbar ist wegen Mordes, alle Bestandteile dieses Delikts, also dieser Deliktsbeschreibung, gegeben sein. Bei einem Delikt, das lautet, wer einen anderen tötet, die Täter, die Person, das ist wer, das kann jeder sein. Einen anderen, das ist ein anderer Mensch, nur ein anderer Mensch und kein Tier oder auch keine Sache natürlich und auch keine Leiche. Und töten. Es muss eine Tötungshandlung gesetzt werden und als sogenannter Erfolg, so wird das im Strafrecht genannt, der Schaden, der Erfolg, muss eine tote Person sein. Also die Tötung muss in einen Erfolg, in einen Tötungserfolg gemündet sein. Wir haben also eine Tatperson, die als Täter handelt, das Tatsubjekt. Und wir haben immer, anders geht kein Strafrecht, eine Tathandlung. Strafrecht baut auf Handlungen auf. Eine bestimmte Handlungsbeschreibung, die bei der Strafe angedroht ist. Eine bestimmte Handlung, das ist in dem Fall Tötung. Und das Objekt, das Tatobjekt, das kommt fast in allen Delikten vor, dass es auch ein Tatobjekt gibt. Nicht in allen, aber es gibt hier, jedenfalls in diesem Beispiel, gibt es eins, das ist ein anderer Mensch, müssen Sie sich dazu denken. Wer einen anderen tötet. Wer kann auch nur ein Mensch sein übrigens. Ja, das kann auch kein Tier sein. Tier ist nicht strafbar. Zum Erfolg. Jetzt heißt zwar dieses Delikt nur, wer einen anderen tötet. Oder auch, wer einen anderen am Körper verletzt mit den Körperverletzungsdelikten, die wir in Vielzahl im StGB haben. Bei diesen Delikten sehen Sie, Moment, was für ein Erfolg, da steht die Handlung. Ja, aber das sind Handlungen, für die typisch ist, dass sie eine von dieser Handlung abgrenzbare Wirkung in der Außenwelt erzeugen. Töten ist die Handlung und der Erfolg ist eine tote Person. Es gibt auch Delikte, da ist ein reines Verhalten beschrieben. Zum Beispiel falsche Beweisaussage vor Gericht. Da sagt jemand aus, mit der Aussage gibt es keine abtrennbare Wirkung in der Außenwelt. Die Aussage ist die Aussage. Denn ob ein Richter, eine Richterin sich anlügen lässt oder nicht, hat damit nichts zu tun, steht nicht im Delikt. Wer einen anderen tötet, wer einen anderen am Körper verletzt, wer einen anderen durch Täuschung am Vermögen schädigt, etc., das sind sogenannte Erfolgsdelikte. Klammer auf, die Mehrzahl unserer Delikte sind Erfolgsdelikte. Das heißt, im Zweifel prüfen Sie das, was jetzt kommt, nämlich die Zurechnung zwischen Handlung und Erfolg. Es muss wirklich dieser Erfolg ein Werk des Täters sein.
Genau, also diese objektive Zurechnung des Erfolges besteht aus vier weiteren Elementen, die immer zu prüfen sind, wenn ein Erfolgsdelikt vorliegt. Das wären erstens die Kausalität, zweitens die Adäquanz, drittens der Risikozusammenhang und viertens die Risikoerhöhung gegenüber rechtmäßigem Alternativverhalten. Jetzt haben die alle so ihre eigenen Besonderheiten. Bei manchen Punkten muss man etwas mehr aufpassen. Die meisten, also andere sind wiederum fast immer unproblematisch. Der erste Punkt, die Kausalität, prüft man mit der sogenannten Conditio sine qua non. Diese auch CSQN-Formel, kurz genannt, ist, da schaut man, ob das Verhalten kausal für den Erfolg ist. Also wenn dieses Verhalten nicht weggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg, also in unserem vorhin genannten Beispiel, der Tod eines anderen Menschen ebenfalls entfiele. Hier kann man dann wieder unterscheiden zwischen alternativen und überholenden Kausalität. Das sind aber weitere Unterpunkte, auf die wir jetzt nicht so genau eingehen.
Kurze Ergänzung zur Kausalität. Bei der Kausalität schaut man wirklich auf naturgesetzliche, auf empirische Zusammenhänge. Die Kausalität enthält keine Wertungsstufe. Es geht darum, hat ein bestimmtes Verhalten zu einem Erfolg geführt oder sind andere Ursachen dazwischen gekommen, die letzten Endes dann zu dem Tod jetzt zum Beispiel oder zu einer Verletzung geführt haben. Ja? Es wird zumeist zusammenhängen, aber auch nicht immer. Und es gibt besondere Kausalitätsformen, wie zum Beispiel eine zusammengenommene, also kumulative oder alternative Kausalität, ohne dass ich darauf besonders eingehen möchte. Löst man diese Kausalitätsprobleme auch, wenn diese Conditio sine qua non Theorie oder diese Conditio sine qua non Frage, also Bedingung ohne das nicht, heißt das jetzt grob übersetzt, wenn die zu kurz greift, gibt es auch eine weitere Formel, die man anwenden kann und die vielleicht ein bisschen eleganter ist, wie ich finde, war sozusagen ein bestimmtes Verhalten, gesetzmäßige Bedingung, naturgesetzmäßige Bedingung, nicht Gesetz im Sinn von Norm, sondern naturgesetzmäßige Bedingung für einen Erfolg, vielleicht auch neben anderen Sachen. Also die Vergabe von zwei, also ein A vergibt 100% Gift an das Opfer und unabhängig von dem A tut der oder die B genau das Gleiche. So, da könnte man ja sagen, Moment, wir denken uns das Verhalten von dem A weg, ja dann würde die anderen 100% Giftdosis ja wirken. Oder, und auch umgekehrt, vice versa. Niemand hat eine Conditio sine qua non in dem engeren Sinn gesetzt. Aber beide haben eine, unter mehreren, eine Bedingung für einen tatbestandlichen Erfolg, nämlich für den Tod eines anderen, gesetzt. Und das genügt. Also die Conditio sine qua non ist in manchen ausgesuchten Fällen wie diesem hier nicht ganz zielführend, sondern man muss sich überlegen, war das eine möglicherweise von vielen naturgesetzlichen Bedingungen, die in einen Erfolg gemündet haben.
Genau, dann würde ich langsam übergehen zum nächsten Prüfschritt der Erfolgszurechnung, nämlich zur Adäquanz. Bei der Adäquanz prüft man lediglich, ob der Erfolgseintritt nicht außerhalb jeglicher Lebenserfahrung lag. Also wenn man jetzt wirklich völlig atypische Kausalverläufe vorliegen hat, mit denen wirklich niemand rechnen hätte können, die niemand aus Erfahrung vorhersehen hätte können, dann ist die Adäquanz nicht gegeben. Aber das wird in den meisten Fällen bei der Fallprüfung auch kein Problem sein.
Weil atypische Verläufe nun mal nicht oft vorkommen. Ja? Ein kleines Beispiel wäre, man schubst jemanden anderen zur Seite und genau auf eine Stelle, wo ein Dachziegel runterfällt. Ja? Das ist nicht vorhersehbar, dass genau in dem Moment, wo ich einen anderen schubs, und nicht am Dach rüttelt dabei, ja? Wenn ich einen anderen schubst, dass genau in dem Moment da was runterfällt. Ja? Also wenn es außerhalb einer Baustelle ist und so weiter, da müssen wir jetzt den Fall variieren. Also das wären solche völlig ausgefransten Fälle.
Genau. Weiter mit dem Risikozusammenhang. Beim Risikozusammenhang fragt man nach dem sogenannten Schutzzweck der Norm. Also ob gegen eine Sorgfaltsnorm verstoßen wurde, die gerade den Eintritt dieses Erfolges vermeiden hätte sollen oder die dagegen dem entgegenwirken soll. Hier muss man auch wieder aufpassen, weil dieser Schutzzweck oder generell der Risikozusammenhang dann durch verschiedene Sachen durchbrochen werden kann. Beispielsweise, wenn ein örtlicher oder sachlicher Schutzbereich der Norm verlassen wurde oder wenn ein allgemeines Lebensrisiko realisiert wird oder wenn nachträgliche Dritte ein Verhalten setzen, das dann zu diesem Durchbruch führt. Also beispielsweise, ich schieße auf jemanden, ich treffe ihn in der Brust und auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt er noch nicht, aber dann im Krankenhaus setzt ein Arzt eine grob fahrlässige Handlung, indem er ihm die Wunde nicht ordentlich desinfiziert und er dann infolge einer Sepsis oder einer Blutvergiftung stirbt. Dann ist dieser Risikozusammenhang durchbrochen.
Dann ist der Schuss kausal für den Tod. Da steht nicht, wenn er nicht geschossen hätte, dann wäre er nicht gestorben, weil dann wäre er gar nicht ins Krankenhaus gekommen. Schuss ist kausal, naturgesetzlich, empirisch mit dem Tod verbunden, auf jeden Fall. Aber der Schutzzweck, schieß niemanden in die Schulter, ja, oder in die Brust oder wo auch immer, schieße auf niemanden, ja, diese Norm schützt vor Todesfällen durch Verbluten, also vor schusstypischen Sterbeverläufen, aber nicht vor Sterbeverläufen, die durch so ein krasses Fehlverhalten des ärztlichen Pflegepersonals zustande gekommen. Also krasses Fehlverhalten, wie zum Beispiel das Geben einer falschen Bluttransfusion oder die Wunde nicht zu versorgen, sondern einfach mit einer schmutzigen Nadel zuzunähen. Ja? Also es müsste ein krasses Verhalten sein, da kann man sagen, die Norm nicht auf andere schießen, beinhaltet schusstypische schusstypische Verläufe zum Tod, aber eben nicht solche, die auch noch das fremde, krasse Fehlverhalten beinhalten. Und man muss immer fragen, die übertretene Sorgfaltsnorm, es ist immer ein sozial inadäquates Verhalten, das man setzt im Strafrecht, welchen Schutzzweck hat diese Norm, welche Folgen soll diese Norm abfedern? Und ab wann ist dieser Schutzbereich auf einer sachlichen Ebene oder auf einer räumlichen Ebene etc. verlassen?
Genau, wir haben vorhin eben, wir haben gerade darüber geredet, wie das nachträgliche Verhalten eines Dritten den Risikozusammenhang durchbrechen kann. Aber genauso kann auch das Opfer selbst den Risikozusammenhang durchbrechen, nämlich durch wirklich grob unvernünftiges Verhalten. Also wenn wir jetzt bei diesem Schussbeispiel bleiben, wenn das Opfer danach nicht direkt ins Krankenhaus fährt, sondern sich irgendwo im Wald versteckt und sich mit Wasser aus einem kleinen braunen Bach, den er gefunden hat, dann die Wunde versucht zu säubern. Also das würde, denke ich, auch schon als grob unvernünftiges Verhalten qualifizieren und somit auch schon den Risikozusammenhang durchbrechen. Und schließlich zum letzten Prüfschritt der objektiven Zurechnung haben wir die Risikoerhöhung gegenüber rechtmäßigem Alternativverhalten. Da wird im Prinzip nur das sorgfaltswidrige Verhalten des Täters mit einem rechtmäßigen Alternativverhalten verglichen. Dieser Punkt ist dann erfüllt, wenn der Erfolg auch bei einem rechtmäßigen Verhalten dennoch eingetreten wäre. Also da haben wir ein klassisches Beispiel dafür, wenn ich mit 50 km/h in einer 30er-Zone auf Glatteis fahre und dabei dann nicht mehr bremsen kann und ein Kind anfahre beispielsweise, wird dann geprüft, ob das auch passiert wäre, wenn ich mit 30 km/h dabei gefahren wäre. Man fragt dann eben, ob derselbe Erfolg eingetreten wäre, wenn ich mich rechtmäßig an die 30 km/h gehalten hätte, anstatt mit 50 km/h zu fahren.
Genau, also man überlegt, war das überhaupt schädlich letzten Endes? Ja? War das konkret schädlich? Und zwar nicht, dass er überhaupt gefahren ist, das war die Kausalität, sondern wäre nicht dasselbe passiert, wenn er rechtmäßig gehandelt hätte. Also ich glaube, das liegt auf der Hand, dass man ein sorgfaltswidriges Verhalten, also ein gefährliches, ein verbotenes Verhalten, dann nicht vorwirft, wenn auch das rechtmäßige Verhalten zum selben Schaden hätte geführt. Ja? Gut, und jetzt müssen wir Sie auf eine Unterscheidung aufmerksam machen, nämlich zwischen Vorsatz- und Fahrlässigkeitsdelikten. Im Strafrecht gibt es nicht nur Delikte, die vorsätzlich begangen werden, also mit dem Ziel, dass man einen bestimmten Tatbestand erfüllt, sondern eben auch reine Fahrlässigkeitsdaten. Unsere Beispiele waren jetzt alles aus dem Fahrlässigkeitsbereich. Bei den Körperverletzungsdelikten, zum Beispiel § 83, § 84, fortfolgende, das sind lauter Vorsatzdelikte. Und dann sind die Körperverletzungsdelikte auch noch gespiegelt in gewisser Weise gespiegelt als fahrlässige Begehung mit einer weitaus geringeren Strafbarkeit. Bei den Vermögensdelikten ist es anders, da gibt es praktisch nur Vorsatzdelikte. So, was ist gemeint und woraus schließt sich, dass man einen Vorsatz braucht? Wenn Sie zurück zur Tötung, ja? Wenn Sie den Mordbestimmung, den Tatbestand lesen, da steht, wer einen anderen tötet. Da steht weder vorsätzlich noch fahrlässig. Und jetzt müssen wir den allgemeinen Teil bedienen. Es gibt nicht eine Bestimmung, Paragraph 7 Absatz 1, die lautet, Paragraph 7 Absatz 1, also im ersten Teil des Strafgesetzbuchs, wenn das Gesetz nicht anderes bestimmt, ist nur vorsätzliches Verhalten strafbar. So, das heißt, wenn nichts anderes draufsteht, ist Vorsatz drin. Wer einen anderen tötet, ist ein Vorsatzdelikt. Und überall, wenn Sie dann schauen, bei der fahrlässigen Tötung, zum Beispiel Paragraph 80, da steht, wer fahrlässig einen anderen tötet. Körperverletzungsdelikte. Bei den Vorsatzdelikten steht der Begriff Vorsatz nicht dabei. Paragraph 83, 84 und so weiter. Da ist kein Wort von Vorsatz. Aber bei Paragraph 88, der fahrlässigen Körperverletzungsdelikte, da steht Fahrlässigkeit. So, und wenn wir bei einem Vorsatzdelikt sind, dann gehört dieser Vorsatz, ich verkürze die Formel, das Wissen und Wollen der Tatbegehung, ja, also die Finalsteuerung zum strafbaren Verhalten, die gehört, anders als Zivilrecht, als im Zivilrecht, die gehört beim Strafrecht zum Unrecht, zum Tatbestand. Es gibt also einen subjektiven Tatbestand. Warum ist es im Strafrecht anders? Weil das Strafrecht betrachtet den Unwert einer Handlung, nicht den Schadenersatz und die Höhe des Schadenersatzes wie im Zivilrecht. Und der Unwert einer Handlung ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was ein Täter oder eine Täterin anstellen will. Ob sie geplant und gezielt handelt, vorsätzlich, oder aber ob sie bloß sorglos handelt. Und das ist ein eklatanter Unterschied, und zwar im Unwert, im Unrecht der Tat. Und deswegen ist es im Unrecht, nicht erst in der Schuld, sondern im Unrecht verankert. Es geht um den subjektiven Tatbestand. Vorsatz.
Genau, also auch im Vorsatz haben wir wieder verschiedene, sag ich mal, Abstufungen. Jeder Vorsatz besteht aus einer Wollens- und aus einer Wissenskomponente. Diese können aber je nach Abstufung unterschiedlich ausgeprägt sein. Das finden wir vor allem in Paragraph 5 Absatz 1, wo der bedingte Vorsatz beschrieben wird, auch als Eventualvorsatz oder vor allem als Eventualvorsatz bekannt. Das bedeutet, dass der Täter die Verwirklichung des Sachverhalts ernstlich für möglich hält und sich damit auch abfindet. Dieses ernstlich für möglich halten beschreibt in diesem Fall die Wissenskomponente und sich damit abfinden ist hier die Wollenskomponente.
Und wenn das Gesetz nichts anderes vorsieht, wenn nicht was anderes drinnen steht, dann reicht dieser relativ niederschwellige Vorsatz bereits, Eventualvorsatz, bedingter Vorsatz, um die Strafbarkeit zu erreichen. Also, beim Mord, um bei dem Beispiel, dem plakativen Beispiel zu bleiben, wer einen anderen tötet, heißt, wer ernstlich für möglich hält und sich damit abfindet, einen anderen zu töten und dann tötet. Ja, nur ernstlich für möglich halten und sich damit abfinden. Das ist sehr niederschwellig. Und dieser Vorsatz reicht, wenn nicht eine andere Vorsatzform in einem Delikt verlangt ist. Und diese anderen Vorsatzformen nennt man Absicht oder Wissentlichkeit.
Genau, also auf zweiter Stufe, sage ich mal dann, oder etwas heftiger oder stärker ausgeprägt, ist dann eben schon die Wissentlichkeit. Die finden wir in Paragraph 5 Absatz 3 StGB. Sie beschreibt eigentlich nur, dass ein Täter einen Umstand für gewiss hält. Also hier ist ganz eindeutig die Wissenskomponente stärker ausgeprägt als die Wollenskomponente. Und dann als, sag ich mal, heftigste oder krasseste Stufe haben wir die Absichtlichkeit in 5 Absatz 2 StGB, wo es dem Täter geradezu darauf ankommt, einen Umstand zu verwirklichen oder ein Ziel zu erreichen. Also hier geht es absolut klar um die starke Wollenskomponente. Das steht dann aber eben, wie vorhin schon erwähnt, immer explizit im Tatbestand, im Delikt drinnen, dass ein Täter wissentlich etwas macht oder dass ein Täter absichtlich etwas macht.
Ja, es gibt zum Beispiel eine schwerere Strafbarkeit für die absichtliche schwere Körperverletzung. Da reicht nicht, wenn sie vorsätzlich vollzogen wird, das wäre dann der Paragraph 84 mit einer geringeren Strafdrohung, sondern absichtliche schwere Körperverletzung, Paragraph 87. Und da verlangen sie eben Absicht. Oder wer einen anderen verleumdet, da geht es darum, dass man jemanden der Gefahr der behördlichen Verfolgung aussetzt, 297 StGB, wissentlich, dass diese Verdächtigung falsch ist. Das steht aber, wie gesagt, bei jedem Tatbestandselement, bei dem ein solcher verstärkter Vorsatz verlangt wird, steht es dabei, relativ seltener, zumeist reicht der Eventualvorsatz. Ja, das war STEOP Teil 1, also Klartext, Strafrecht STEOP Teil 1. Es verabschieden sich Ingeborg Zerbes
und Viktoria Roman.
Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören.